So, guten Morgen benannt. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit. Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern heute den ersten Advent und das ist auch der Start ins neue Kirchenjahr. Ein typisches Zeichen der Adventszeit sind die vielen zusätzlichen Lichter, die wir vor allem in unseren Straßen, Häusern und Wohnungen erkennen können, die Häuser, die geschmückt werden. Das ist, glaube ich, eine willkommene Abwechslung im Jahr. Und meine Frau und ich, wir werden nächste Woche, Mitte Woche Richtung Freiburg im Breisgau verreisen. Das ist eine wunderschön geschmückte Stadt. Die Leute spazieren durch verschiedene Städte und genießen diese Beleuchtung, die vielen Lichter dieser Zeit, die weisen auf Jesus hin. Also sollten sie mindestens. Jesus, der von sich selbst sagte, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Die Adventszeit, das ist die Zeit, in der man symbolisch auf die Ankunft des Christkindes wartet. Nicht so sagen die Kinder mindestens. Natürlich warten leider die wenigsten wirklich darauf, dass sie den Geburtstag von Jesus, unserem Herrn, Jesus Christus, feiern können. Vielmehr wartet man auf die wohlverdienten Festtage, die Feiertage, die man hier genießen darf, Freitage, die man zusätzlich bekommt. Viele warten auf die notwendige Entspannung nach dem Stress vor dem Jahresende. Für viele beginnt nun das Überlegen, ja, was soll ich wem schenken, welches Geschenk möchte ich für wen kaufen. Als Christen wissen wir natürlich, dass die Zeit vor Weihnachten für uns eigentlich nicht wirklich die Adventszeit ist, weil Christen leben jederzeit im Advent. Advent, die Freude der Ankunft, die Freude der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir warten auf den Tag, an dem Jesus in Macht und Herrlichkeit in Erscheinung treten wird. Das ist unser Advent und das ist jeder Tag. Das sind 365 oder 66 Tage im Jahr. Jeder Tag unseres Lebens bringt uns einen Schritt näher an dieses großartige Ereignis. Und ich möchte in Matthäus Kapitel 24 die Verse 27 bis 30 allerdings nur in Ausschnitten lesen. Da heißt es, nicht, wir reden von der Wiederkunft, unser Advent. Denn wie der Blitz von Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird es auch mit der Ankunft des Menschensohnes sein. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden alle Geschlechter der Erde den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen sehen. Mit großer Macht und Herrlichkeit. Also, worüber soll ich heute reden? Ich glaube, irgendwie sollte ich etwas zum Advent oder zu Weihnachten sagen, oder? In den Beschreibungen über das Weihnachtsgeschehen, und Esther hat das schon angetönt, dass mir da eine besondere Stelle, eben wo sie die paar Bilder gezeigt hat, ins Auge gesprungen ist. Meine Frau sagt immer, ich hoffe, ich habe meine Augen nicht verletzt, aber eben das ist ins Auge gesprungen. Eine wuchtige Aussage, und die soll unser heutiges Thema sein. Es ist das, was der Engel Gabriel zu Maria sagte. Mal schauen, ob das geht, wenn wir das noch einschalten. Okay. Was der Engel Gabriel zu Maria sagte, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Ich lese aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Das ist ein hier längerer Abschnitt, aber lehnt euch geistig zurück. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Manne namens Josef vom Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn sah, den Engel, erschrak sie über seine Rede und dachte darüber nach, was denn das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, wo ich doch keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Nicht? Das war die Taube auf dem Bild. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen. In ihrem Alter, aber sie ist jetzt schon im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Keine Frau in der ganzen Menschheitsgeschichte hat ein Kind ohne Beteiligung eines Mannes empfangen. Es ist einfach nicht möglich. Klar, wir haben verschiedene Methoden, wie eine Frau ein Kind empfangen kann, ohne mit einem Mann direkt in Berührung zu kommen. Aber ohne männlichen Samen gibt es keine Kinder. Und dass das so ist, das wusste auch die Maria. Deshalb die ganz selbstverständliche Frage an den Engel Gabriel, wie sie denn ein Kind bekommen kann, wo sie mit dem Josef ja nicht verheiratet ist. Und ich glaube, ihr wisst ja, was da zwischen den Zeilen steht. Nicht? Gabriel hätte ihr sagen können: Maria, komm, heirate jetzt ganz schnell den Josef. Oder? Und dann empfang von ihm ein Kind. Aber nein, es sollte ganz anders gehen. Eben, es sollte einzigartig gehen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Mit anderen Worten, ohne Mann, allein unter der Einwirkung Gottes wirst du ein Kind bekommen. Das scheint völlig unfassbar. Und der Engel erzählt Maria auch von der Elisabeth, nicht, ihrer Verwandten, dass die eigentlich vor ihrem Alter her gar keine Kinder mehr bekommen kann oder könnte. Dass die schwanger ist und dass sie ein Kind bekommt, wir wissen, das ist der Johannes der Täufer. Warum? Denn für Gott ist nichts unmöglich. Also das musste der Engel der Maria natürlich schon sagen, oder? Denn für Gott ist nichts unmöglich. Bis heute glauben viele Menschen nicht, dass das, was da mit der Maria passiert ist, wirklich geschehen ist. Sie können nicht glauben, dass Maria ohne Mann schwanger wurde. Schon der Gedanke ist für viele unmöglich. Gott aber ist alles möglich. Ihm, der die Welt geschaffen hat, der ja für alle Gesetze und auch die Gesetze der Fruchtbarkeit und der Befruchtung von ihm kommt, ihm ist das möglich. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Und in der Bibel haben wir viele so Stellen, zum Beispiel hier Jeremia 32, 17, ein Gebet, nicht Jeremia? Ach Herr, mein Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du den Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Und Gott, antwortet dem Jeremia ein paar Verse später: Ich bin der Herr, der Gott aller Menschen. Sollte mir etwas unmöglich sein? Nein. Wenn wir eine Vorstellung vom Wesen Gottes haben, so können wir Gott nur beipflichten. Dir, Herr, ist nichts unmöglich. Hiob, dem sich Gott in seiner ganzen Herrlichkeit offenbarte, also nicht gerade am Anfang, die Geschichte kennen wir ja, sondern gegen Ende zu. Der Hiob, der kann nur staunend ausrufen: Ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist. Denn alles, was du planst, Gott, führst du auch aus. Also, nach dem Gehörten. Wir könnten jetzt in der Welt herumlaufen wie kleine Kinder. Und also Kinder, die sich ganz sicher sind, dass der Papa das Stärkste ist. Und dass der Papa, dass dem nichts unmöglich ist, nicht? Also, dass der alle Probleme lösen kann. Er ist der Beste. Und glaubt mir, das ist die schönste Zeit eines Vaters, nicht? Wenn die Kinder das glauben. Im Laufe der Zeit entdecken wir aber, dass unsere Väter meistens nicht die Stärksten sind und auch nicht alle Probleme lösen können. Aber unser Vater im Himmel, das ist der Stärkste und das ist der Größte. Nie werden wir, wenn wir im Glauben an ihn leben, erkennen müssen oder entdecken müssen, dass er nicht genügend Kraft hätte. Ich habe gestern im Bibel-TV, einen Ausspruch, den ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, ihr wahrscheinlich auch. Das heißt, Gott kommt nicht zu früh, Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt immer rechtzeitig. Wenn wir Gott gegenüberstehen, wir haben ja eine gewisse Vorstellung von Gott. Und wenn wir Gott gegenüberstehen, werden wir über seine Herrlichkeit und Kraft einfach staunen. Vielleicht haben wir uns Gott schon stark und mächtig vorgestellt. Aber wenn wir vor ihm stehen werden, dann werden wir sehen, dass unsere Vorstellungskraft nicht ausreicht. Alles ist möglich, kennen wir von der Autowerbung, aber hier geht es nicht um, Toyota, ne? Ja, Toyota. Ihm ist alles möglich. Für uns ist das ganz wichtig, zu wissen, denn wir kommen schnell an unsere Grenzen. Der Mensch kann vieles. Der Mensch kann Erstaunliches erreichen. Aber früher oder später stößt der Mensch an seine Grenzen. Einmal kommt er an den Punkt, wo er die Sachen nicht mehr im Griff hat. Denken wir an unser ausgezeichnetes Eisenbahnnetz. Ich erinnere mich, vor 3 oder 4 Wochen hat Karl Albe jetzt hier gepredigt und da war eine große Notaktion. Irgendwas ist passiert. Er ist pünktlich gekommen, aber es bestand die Möglichkeit, dass er später kommt. Also denken wir jetzt die Zeit, 1. Advent, wir haben zwar keinen Schnee, ich bin ganz froh darüber gewesen, hier nach Eggeritz zu fahren ohne Schnee, aber ja, da schneit es einmal ein bisschen stärker und unser Schienenverkehr bricht einfach zusammen. Es braucht nur kräftig zu schneien. Oder selbst in der Medizin, die Hervorragendes leistet, gibt es immer noch mehr Krankheiten, die weder behandelbar noch heilbar sind, als jene, die wir behandeln können. Uns ist eben nicht alles möglich. Aber Gott ist alles möglich. Menschen werden verändert. Besonders hilflos sind wir, wenn es um Menschen geht. Menschen kann man nicht einfach einsperren und meinen, sie würden sich verändern. Es gibt keine Methode, die Erfolg garantiert. Aber eines wissen wir: Gott ist nichts unmöglich, auch wenn es um störrische und eigensinnige Menschen geht. Auch wenn es um Menschen geht, die sagen, mir sagt Gott nichts. Und Jesus, Ich brauche das nicht. Wozu brauche ich das? Wir erzählen ihnen von Jesus. Wir führen ein Leben, wo sie ja, nach besten Kräften, nicht? Mit Gottes Hilfe, dass wir auch gewissermaßen Vorbild sind, dass sie eigentlich sehen können sollten, dass das der richtige Weg ist. Aber es gibt Menschen, die sind störrisch, die sind voreingenommen. Ja, aber Gott ist nicht so möglich. Er kann Menschen verändern, genauso wie er bereits im Alten Testament angekündigt hat. Er sagt in Ezekiel 36, 26, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Das kann Gott tun. Das kann Gott tun. Er kann Menschen völlig verändern. Wir kennen die Geschichte vom reichen Mann, der zu Jesus kam und ihm eigentlich nachfolgen wollte, es sich dann aber aus speziellen Gründen anders überlegte. Und daraufhin sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in den Himmel zu kommen. Und um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Bei Gott ist das eben möglich. Schließlich hat er auch mich gerettet. Ich war zwar nicht reich, aber mit meinem Herzen weit weg von Gott. Wenn ich überlege, was ich mir alles für Theorien zusammengebastelt habe, um nur ja nicht zu erkennen oder erkennen zu müssen, wer Gott ist und wer Jesus für mich ist. Wenn ich überlege, wie dankbar ich eigentlich bin, dass ich den Tag erlebt habe, an dem ich mich bekehrt habe. Wenn ich daran denke, wo wäre ich heute, wenn ich vor diesem Tag gestorben wäre. Ich bin dankbar, dass Gott sich meiner erbarmte und der Tag kam, an dem ich ihn erkennen durfte. Halleluja. Sogar ein Paulus, der als Saulus die Christen verfolgte, sogar den konnte Gott verändern. Sogar den. Ihm ist nichts unmöglich. Wenn wir Menschen kennen, bei denen wir denken, sie würden nie ein ernsthaftes Leben mit Gott führen wollen. Und wir denken, das geht nicht, das funktioniert nicht. Da sollten wir uns nicht täuschen. Gott ist nichts unmöglich. Gott ist immer möglich, uns zu verändern. Oft leiden wir ja nur an uns selber. Wir kennen unsere Schwächen am besten. Vielleicht können wir sie vor anderen verbergen, aber sie sind dann ja immer noch da. Und auch hier gilt, Gott ist nichts unmöglich. Er kann uns ganz und gar verändern. Für Gott gibt es auch keine aussichtslose Lage. Die Bibel ist voll davon, mit solchen Beispielen, wenn wir an die Psalmen und an den David denken, wie oft der in aussichtsloser Situation war und Gott ihn gerettet hat. Und ich möchte nur ein kleines Beispiel bringen aus 2. Könige 6 und 7. Da wurde die Stadt Samaria von den Syrern belagert. Und die haben die Stadt richtiggehend ausgehungert. War eine große Schar von syrischen Kriegern und in Samaria, die haben gehungert. Es gab eine Riesenteuerung und in der Bibel heißt es, es brach eine große Hungersnot aus. Schließlich kostete ein Eselskopf, grusig, 80 Silberstücke, also 80 Tageslöhne, oder? Und für eine Handvoll Taubenmist musste man 5 Silberstücke bezahlen. So. Und dann passiert Folgendes. Der König geht zum Propheten Elisa und sagt, hey, wie soll das mit uns weitergehen? Und er ist aufgepasst. Elisa sagte zu allen Anwesenden, höret das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit sind im Tor von Samaria 4 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück zu kaufen. 2. Könige, Kapitel 7, Vers 1. Muss dir vorstellen, was er da sagt. Morgen, oder? Und das war angesichts dieser Teuerung ja völlig unvorstellbar. Aber Elisa hat gesagt, ich, der Herr, also lässt es ausrichten, nicht? Ich, der Herr, spreche. Da ist ein Offizier, der den König begleitet, oder? Der sagt zu Elisa, Vers 2, das ist unmöglich. Selbst wenn der Herr Fenster in den Himmel machen würde. Und Elisa sagte zu ihm, du wirst das mit eigenen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Und das geschah so. Das geschah so. Gott ist nicht so möglich. Was hat Gott, also müsst ihr mal nachlesen, nicht? 2. Könige 7. Und, ne? Gott hat, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, eine Erscheinung oder ja, er hat einfach in den Köpfen der syrischen Soldaten hätte er Lärm entstehen lassen, Lärm von Rössern, von Wagen, oder? Und da haben die syrischen Soldaten gemeint, boah, jetzt hat der König da von Samaria, der hat jetzt plötzlich Verstärkung bekommen. Da sind andere Könige mit ihren Truppen gekommen und die Syrer, nicht? Die haben die Flucht ergriffen, die haben alles liegen und stehen lassen. Und sind abgehauen. Das ist passiert. Gott ist nicht so möglich. Es gibt keine aussichtslose Lage. Und die haben alles zurück. Die sind nicht einfach mit Sack und Pack abgehauen, sondern die sind geflüchtet und haben alles zurückgelassen. Alle Tiere, die Pferde, ja, die Pferde sind sie weggeritten, aber die Esel und was sie da so hatten, nicht? Und alle, das blieb alles zurück. Und die Leute von Samaria sind natürlich ausgeschwärmt und haben endlich wiederum etwas zu essen gehabt. Wichtig war mir jetzt einfach, euch das zu versichern. Gott ist nichts unmöglich. Es gab noch eine andere Situation, die wird in Zacharia beschrieben, wo auch die Juden haben daran gezweifelt. Die Juden haben daran gezweifelt, ob sie überleben werden und wie das mit Gott ist. Und da gibt es jetzt den Spruch, aha, das war vorhin, Sie haben auch schon gesehen, Zacharia, Kapitel 8, Vers 6. So spricht der Herrscher der Welt, wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, soll es dann auch für mich, den Herrscher der Welt, unmöglich sein? Nein, sicher nicht. Gott kann eine Wende in unserem Leben schenken, die wir nicht für möglich halten. Und das ist immer der Knackpunkt bei einer Predigt. Nicht? Man erzählt aus der Bibel, man erzählt, was sollte sein und wie Gott ist, wie Jesus ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, nicht, wo man nicht sagen kann, ah, ja, da ist es eine gute Predigt oder weniger gute Predigt. Und übrigens da mein Nachbar, der sollte das hören, oder? Der sollte das einmal hören. Und der Punkt, der kommt dann, wo ich sagen muss, was bedeutet das für mich, was der da vorne erzählt? Was bedeutet das für mich? Vielleicht bist du, nicht dein Nachbar oder irgendjemand, vielleicht bist du in deiner Ehe festgefahren und deine Hoffnung ist auf den Nullpunkt. Hast du schon mal daran gedacht, dass Gott auch in so einer Situation nichts unmöglich ist? Vielleicht bist du im Geschäft, in einer schwierigen, in einer hoffnungslos scheinenden Lage. Hast du schon mal gedacht, dass auch in diesem Punkt Gott nichts unmöglich ist? Und die Frage ist, haben solche Gedanken in unseren aufgeklärten Köpfen und Herzen überhaupt noch Platz? Da ist doch noch etwas Unmögliches. Im Hebräerbrief steht nämlich, Hebräer 11, Vers 6, es ist aber unmöglich, dass Gott an jemandem gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Also eben, ich nehme nicht an, dass bei euch eine Alarmglocke geläutet hat, wenn die Überschrift hieß, doch noch etwas Unmögliches. Also es ging nicht darum, dass Gott etwas unmöglich ist, sondern es geht darum, es ist unmöglich, dass Gott an jemandem Gefallen findet, der ihm nicht vertraut. Wer Gott nicht vertraut, kann ihm nicht gefallen. Gott will von uns, dass wir ihm vertrauen. Ganz und gar. Gott will uns ganz. Nicht nur Teile von uns. Gott will uns ganz. Es ist oft unser Kleinglaube, der einfach die Erfahrung vereitelt, dass wir sehen und erkennen können, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Die Jünger fragten Jesus einmal, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Und Jesus antwortet, wegen eures Kleinglaubens. Und ich sage euch, selbst wenn euer Glaube so klein wie ein Senfkorn wäre, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, da rücke weg von dem Ort und verschwinde auf den anderen Ort. Rücke von hier nach dort und der Berg wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Nicht? Er spricht jetzt die Jünger an, nicht? Sagt, euch wird nichts unmöglich sein, wenn ihr glaube wie ein Senfkorn. Aber Glaube wie ein Senfkorn, das ist ein Symbol. Senfkorn ist ins Johannes, weiß nicht, so ganz ein kleines Körnchen. Ja. Es geht, das ist symbolisch. Nicht? Das heißt, wir müssen diese Senfkörner, wir müssen Schritt für Schritt die Schritte des Glaubens tun. Und so können wir das erleben, dass auch wir vieles bewirken können. Gehen wir doch mit der Gewissheit in diese Adventszeit hinein, dass für Gott nichts, aber gar nichts unmöglich ist. Und wenn wir damit Probleme haben, dann können wir zu Jesus schreien, wir können zu Gott schreien, wenn wir damit Probleme haben. Wir können, da gibt es die Geschichte des Mannes mit dem kranken Kind. Ich will euch die am Schluss noch vorlesen. Am Schluss ruft der Mann aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also das ist kein Widerspruch, nicht? Also ich glaube, aber ich habe immer wieder ein bisschen Zweifel und hilf mir, Herr Jesus, hilf mir. Ihr erinnert euch vielleicht an die ganze Geschichte. Also es geht darum, dass ein von einem Geist besessener Sohn, der bringt seinen Sohn zu Jesus. Also zuerst bringt er sie zu den Jüngern, aber die konnten ihn nicht heilen. Und jetzt hat plötzlich der Mann die Gelegenheit, sich mit seinem Kind direkt an Jesus zu wenden. Und ich lese aus Markus 9, Verse 17 bis 24. Und einer aus dem Volke antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo der ihn ergreift, da reißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe zu deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben. Aber sie vermochten das nicht. Er, also Jesus, antwortete ihm und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt das Kind her. Und sie brachten das Kind zu ihm und sobald der Geist Jesus sah, riss er ihn heftig, also nicht Jesus, sondern das Kind, riss er ihn heftig und fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte den Vater, wie lange geht das schon so? Und er sprach von Kindheit an und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Kannst du aber etwas, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du etwas kannst, also quasi, der Mann sagt, ja, wenn du kannst, oder, dann mach's. Und Jesus sagt, redest du so zu mir, wenn du etwas kannst? Alles ist möglich dem, der glaubt. Und alsbald schrie der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jesus starb am Kreuz, damit Gott uns die Schuld vergeben kann und wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Die vielen Lichter in der Adventszeit, die sollen uns daran erinnern und in uns den Gedanken auslösen: Jesus, ich will mich von dir durchleuchten und reinigen lassen. Dein Licht soll auch in die dunklen Ecken meines Lebens strahlen und ich will mein Leben in dieser Adventszeit ordnen. Dann werden wir, ohne es zu merken, selber zu einem Licht. Und das Licht, das in uns leuchtet, können wir weitertragen. Ein Lieblingslied von mir heißt Shine Your Light. Lasse dein Licht leuchten. Ein oder andere kennt es vielleicht, berühmtes Lied vom Oslo Gospel Choir, ein berühmter Gospel Choir. Oftmals achten wir nicht auf Feinheiten in Liedtexten, vor allem wenn sie fremdsprachig sind. In diesem Lied, dieses Lied hat drei Strophen, und in diesem Lied heißt es in der ersten Strophe: Shine your light on me. Also, klar, scheine oder sende dein Licht auf mich. In der zweiten Strophe heißt es dann: Shine your light in me. Lasse dein Licht in mir leuchten. Und schließlich, aufgepasst, das ist keine schlechte deutsche Übersetzung, sondern man muss das genau überlegen. Es heißt: Shine your light through me. Und through me heißt es nicht durch mich hindurch, transparent, sondern durch meine Person scheinen lassen. Ich glaube, das ist genau die Reihenfolge, wie wir Jesus einfach auf uns wirken lassen sollen. Zuerst nehmen wir die Liebe Jesu durch sein Licht wahr, das auf uns scheint. Shine your light on me. Sein Licht umflutet uns. Sein Licht lädt uns ein, dass wir uns auf ein Leben mit Jesus einlassen. Aber Jesus zwingt niemanden. Wir müssen diese Einladung annehmen. Dazu haben wir auch unseren freien Willen. Wenn wir Jesus annehmen, dann setzt er sein Licht in uns. Sein Licht wirkt in uns. Shine your light in me. Und wenn wir unser Leben ganz auf Jesus ausrichten und durch ihn in der Lage sind, seine Liebe auch anderen Menschen weiterzugeben. Aber das ist ein Reifungsprozess. Das geht nicht vom ersten Moment. Zuerst muss er auf uns scheinen, spüren. Dann scheint er in mir. Und wenn wir reif sind, dann können wir seine Liebe anderen Menschen weitergeben, indem wir durch unser Leben, nicht durch Reden, sondern durch unser Leben ein lebendiges Zeugnis seiner Liebe sind. Und dann kann er durch uns, also ich sage es mit Hilfe von uns, nicht? Durch uns als Person leuchten. Shine your light through me. Wer mit diesem Licht, mit Jesus lebt, der hat einen ausgezeichneten Begleiter. Und die Adventszeit, die kann uns wieder neu daran erinnern, dass wir auf ein großartiges Ereignis warten. Und das nicht nur in der Vorweihnachtszeit. In Jesu heiligem Namen. Amen.